Das nächste klinische Problem ist brennender, stechender Schmerz im Vorfuß, gelegentlich Parästhesien, meistens Dick 2, Dick 3, Schmerzverstärkung durch enge Schuhe. Die Diagnose ist da natürlich schon, also wir reden jetzt von einem Verdacht auf einen Mordneurom. Die Klinik hinweisend, das MRT hat schon auch gute Erfolge, damit man ein Mordneurom lokalisieren kann. Das Problem beim MRT ist, dass das Mordneurom oft ein bisschen versteckt ist und wenn man bestimmte Sequenzen nicht macht, das der Detektion entgeht. Und im Ultraschall haben Sie halt die Möglichkeit, jetzt wieder das Ganze dynamisch zu untersuchen, indem Sie mal auf die Zehen drücken und dann kommt Ihnen das Mordneurom entgegen. Und ich glaube, das ist auch wieder einer der Vorteile des Ultraschalls. Das ist jetzt beispielsweise einmal ein Beispiel. Wir sind jetzt da zwischen dem dritten und vierten Metatarsalköpfchen. Und wenn ich jetzt auf den Patienten, also die Metatarsalköpfchen zusammendrücke, sehen Sie, dass da zwischen den Metatarsalköpfchen etwas herauskommt und das ist dann das Mordneurom, was eine Fibrose um den Nerv quasi repräsentiert oder auch ein Neurom des Nervs repräsentiert. Die Therapie ist mal prinzipiell konservativ. Man beginnt mit Mobilisation physikalischer Medizin, Schuhwerkadaptation. Ich glaube, da ist auch sehr viel. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten beim Schuhwerk. Dann Analgetika, NSAR und die ultraschallgezielte Intervention. Da gibt es Möglichkeiten, dass man Corticosteroide den Patienten dorthin spritzt. Jetzt einmal wieder bei der chemischen Ablation und bei der Radiofrequenzablation. Die Operation, da gibt es, dass man den Nerv komplett entfernt oder dass man den Nerv freilegt, dort wo er komprimiert ist. Und wo kann er komprimiert sein? Das sind die Nervi digitalis plantaris communis, die hier nach vorne ziehen und da gibt es ein, oder das ist die Theorie dahinter, wo sich die Anatomen streiten, gibt es ein intermetatarsales Band, wo man glaubt, dass dieser Nerv eingeengt ist. Und so schaut jetzt einmal eine Intervention dieser Nerven aus. Sie sehen eben hier wieder die Nadel, jetzt sind wir zwischen dem zweiten und dritten Metatarsalköpfchen. Da ist schon Lokalanästhetikum um den Nerv gespült, weil ich jetzt, was Sie gleich sehen werden, mit der Nadel in den Nerv hineinsteche. Und das ist ein bisschen proximal von der Hauptproblematik. Das ist eine chemische Denervation gewesen mit Phenol. Und jetzt komme ich nochmal kurz zu dem zurück, was wir vorher besprochen haben, die chemische Ablation. Auch wieder, da scheiden sich jetzt auch die Geister, man hat mit Phenol begonnen, oder zumindest der Gerd Bodner hat in Innsbruck, war der Vorreiter von diesen Studien. Und jetzt gibt es mittlerweile viele, viele Nachfolger, die einfach Alkohol in allen möglichen Dosierungen verwenden. Zum Beispiel diese Studie hat 50%igen absoluten Alkohol und 50% Lidocain genommen. Und alle funktionieren. Warum das so ist, das können wir diskutieren. Natürlich die höhere Dosis Alkohol ist wahrscheinlich schon zielführender. Die Radiofrequenzablation, auch das ist jetzt wieder für Sie, wenn Sie das einmal durchführen wollen. Prinzipiell, und das ist eigentlich etwas Witziges, sind die Zugänge immer von Dorsal. Nur von Dorsal sehe ich halt nicht ganz genau, wo ich bin. Wenn ich von Dorsal zwischen den Metatarsalköpfchen noch plantar steche, dann weiß ich halt nicht hundertprozentig oder habe ich nicht so ein gutes Blickfeld und Sie müssen natürlich auch weiter stechen. Meiner Meinung nach, und so machen Sie wir, ist ein plantarer Zugang um einiges besser. Und wirkt die Radiofrequenzablation, und das werden Sie jetzt mitbekommen haben im Rahmen der letzten 40 Minuten, die Radiofrequenzablation, die chemische Ablation und vielleicht das Corticosteroid sind so unsere Steckenpferde. Und Radiofrequenzablation hat wahrscheinlich die besten Ergebnisse, wenn man das auf Langzeitergebnisse hochrechnet. Das ist jetzt wieder eine Studie, die das herausgerechnet hat und dort nach 12 Monaten haben die noch immer ein gutes Schmerzlevel. Und das ist jetzt auch wieder ein bisschen zum Nachlesen für Sie. Die Reviews zeigen schon, dass das Corticosteroid kurzwirksame Therapieeffekte hat. Und man, also zum Beispiel die sklerosierenden Alkoholinjektionen ebenso einen Effekt haben können, natürlich, und das ist immer in solchen Reviews, braucht man mehr Studien. Und vor allem das Hauptproblem fast an jeder Studie ist der Langzeiteffekt. Man will halt oft nicht lange warten, damit die Studie publiziert wird. Welche Operation? Und da hat man eine heiße Zahl von 121 Patienten im Cochrane Review, also da haben wir alle hergenommen, die neurolysiert oder neurektomiert publiziert wurden, herausgenommen. Und da hat man gesagt, dass die Neurektomie und die Neurolyse eigentlich das gleich gute Ergebnis bringen. Was wir jetzt im klinischen Alltag nicht so sehen. Wir finden die Neurektomie in diesem Bereich nicht unbedingt so zielführend. Und das ist jetzt wieder noch einmal kurz auch wieder für Sie zu Hause, um ein bisschen nachzulesen, ein anderes Protokoll und eine andere Herangehensweise, dass eben das Pain Level nach diesen Phenolablationen oder Alkoholablationen weniger wird und dem Patienten schon hilft. Das nächste klinische Problem, jetzt, und wir, das haben Sie auch schon mitbekommen, wir mischen alles ein bisschen, damit die Aufmerksamkeit aufrechterhalten bleibt. Das nächste ist Schmerz gluteal, teilweise bis in den Oberschenkel ausstrahlend. Bei Bewegung der Lendenwirbelsäule kommt es zu einer Schmerzverstärkung und eine Radikulopathie, sagen wir jetzt, ist bei diesen Patienten schon einmal ausgeschlossen. Wovon man ja ausgehen würde, jetzt, wenn man diese Problematik sehen würde. Und da komme ich jetzt zu einem Thema, das doch sehr aufgrund der Tatsache, dass viele Patienten an diesen Problemen leiden. Der Low Back Pain hat in 85% eine unklare Genese. Man weiß aber, dass zumindest 16, also bis zu 16% auch Nerven betroffen sein können. Und da gibt es eben, das war ein Physiotherapeut, der Menet, der hat sich da hinten ein bisschen mit dem beschäftigt, vor 20 Jahren, 20, 30 Jahren hat er das schon gewusst, aber man hat es halt nicht beachtet. Und das ist halt Schmerz, also gluteal an der Oberfläche eher mit Beinsymptomen. Und wenn Sie das dazu hören, dann kommt man schon wieder eher in Radikulopathie-Richtung, wobei das nicht immer der Fall ist. Und die Diagnose, und jetzt, ich spreche jetzt von bestimmten Nerven, das sind Cluny-Nerven, die Diagnose des superioren und des mittleren Cluny-Nervs finden Sie hier. Und eines der wichtigen Sachen, und da sind wir jetzt dabei, ist das Symptom Relief bei einer Blockade des Nervs. Und das sind in diesen harten Kriterien unter Anführungszeichen drinnen. Das heißt, man sollte eine Diagnose durchführen, um auf das Problem zu kommen. Die Therapie eines solchen Nerven-Entrapments ist wiederum, es ist immer das Gleiche, Sie haben es schon mitbekommen, man beginnt konservativ, dann auch hier wieder die ultraschallgezielte Intervention. Es gibt Studien über den sequentiellen Lidocain-Block, da sehen Sie dann noch ein paar Daten, wieder chemische Ablation, Radiofrequenzablation und die Möglichkeit der Neurolyse. Und von was spreche ich überhaupt? Ich spreche von den Rami dorsalis, der Spinalnerven, die eben hier nach unten ziehen, das ist die Fascia thoracolumbalis, und die müssen eben durch diese durch und versorgen dann hier die Glutealregion. Sieht man diese Nerven? Ja, man sieht zumindest jene Strukturen, wo sie verlaufen. Das ist zum Beispiel ein Patient, wenn Sie auf diese schwarze Struktur hier unten schauen, da sehen Sie zumindest, wo er verläuft. Es ist ein Patient mit einer Pathologie und es war ein Senkungsabszess, der sich eben bis nach unten an die Fascia, bis an die Crista iliaca und Fascia thoracolumbalis noch vorgewölbt hat. Danke, Gerd, für dieses wunderschöne Video. Und die Intervention, Sie sehen jetzt hier wiederum die Nadel, die Crista iliaca. Das in weiß sehr dick dargestellt ist die Fascia thoracolumbalis, und da kommen Sie eben an die Oberfläche, und so schaut der Block dieser Nerven aus. Man spritzt eben hier, obwohl sie hier nicht sehr gut sichtbar sind, aber Sie wissen, wo sie verlaufen, ein Lidocain oder ein Bucain, ungefähr 2 bis 3 Milliliter. Das sind so sequentielle Injektionen, da hat man viermal injiziert, die das Outcome ist nicht gut. Es waren doch 113 Patienten da dabei. Das versucht man ja zeitweise, dass man versucht, den Nerv irgendwie aus dem Teufelskreis herauszubringen. Zumindest bei den Gluninerven hat es nicht sehr viel Wirkung gezeigt. Das nächste, und ich glaube, es ist mein letztes klinisches Problem, Status Posthirnenoperation mit einem postoperativen brennenden Schmerz inguinal. Und da verlaufen wieder bestimmte Nerven und die Diagnose ist dann oft nicht so leicht klinisch, vor allem weil diese Nerven, und das haben Sie bei der Kniestudie schon ein bisschen gesehen, und da ist es ähnlich, eine nervale Überlappungszone hat und man weiß nicht hundertprozentig nur durch Klinik, wo und welcher Nerv betroffen ist. Der Ultraschall hat wieder den Vorteil, dass Sie die Dynamik testen können, Sie können blockieren. Der Nachteil, diese Nerven, von denen ich rede vom Nervus iliohypogastricus und Nervus ilioinguinalis, ist, dass man den intraabdominellen Verlauf dieser Nerven nicht so gut darstellen kann, wobei man dazu sagen muss, wenn man bei einer Status-Posthernen-Operation, wenn man von dem redet, ist die Problematik dieses Nervs eh meistens im Blickfeld. DMAD hat den Vorteil, dass man intraabdominell das Ganze gut abklären kann, den Nachteil der Auflösung, dass man diese Nerven nicht so gut sieht. Der chronische postoperative Schmerz, und jetzt haben Sie auch wieder hier ein bisschen einen roten Faden gesehen, auch den gibt es. Und in ungefähr 11% gibt es den, nach Hernenoperationen ist eben das meiste. Der blinde Iliohypogastricus, Ilioinguinalis Block ist in bis zu 20% falsch negativ, sogar wenn das 5 Milliliter Lidocain sind. Und es ist jetzt auch wieder ein bisschen für Sie, was man dann für Therapieschema da hat, immer wieder das Gleiche. Physikalische Therapie, pharmakologisch, ein TENS, analgetisch. Dann die ultraschallgezielte Intervention, wieder Nervenblockaden sequenziell. Da haben wir jetzt gesehen beim vorklinischen Problem, dass das oft nicht so zielführend ist. Die Radiofrequenzablation und Kryoablation hat, da gibt es Studiendaten schon, einen Sinn. Und dann auch eben die Operation. Und manche gehen sogar so weit, das haben sie versucht in Guidelines zu schreiben, dass sie intraoperativ, aber das haben sie dann nicht bestätigt, den Nerv sowieso gleich rausnehmen, was ich jetzt auch nicht für die elegante Methode halte, aber es ist klar in den Guidelines drinnen, wenn es eine Iliohypogastricus oder Ilioinguinalis Problematik ist, hervorgerufen durch die Problematik, dann muss man diese Neuropathie behandeln. Und wo findet man sie? Man findet sie, wenn Sie hier schauen, da sehen Sie jetzt einerseits einmal den, das ist die seitliche Abdominalmuskulatur, den Musculus transversus abdominis. Dann gibt es eine Schicht, da verlaufen diese Nerven, eben zwischen dem transversus abdominis und obliquus internus. Und da müssen Sie natürlich auch den Block hineinsetzen. Und dann kriegen Sie meistens eine Blockade von beiden. Man kann es dann noch ein bisschen rausfiltern, dass man jetzt nur den Iliohypogastricus und Ilioinguinalis aufgrund der Lage ein bisschen besser herausbekommt. Das sind jetzt nochmal diese Guidelines und Recommendations, dass Sie eben, wenn eine Nervenproblematik besteht, man eine Neurektomie durchführen sollte. Ich finde, vorher sollte man noch eine Radiofrequenzablation oder eben zum Beispiel eine Phenolinjektion durchführen. Und das ist jetzt nochmal ähnliche Studie, was wir vorher gesehen haben. Das sind jetzt auch wieder eine Radiofrequenzablation gegen die sequentiellen Blocks und da schneiden die sequentiellen Blockaden nicht so gut ab wie die Radiofrequenzablation. Die Neurektomie, die funktioniert sehr gut bei diesen Nerven. Prä- und postoperativ, das sind so Scores, die man eben erhoben hat. Die Disability Scores, die sind deutlich heruntergegangen. Und was man noch oder nicht außer Acht lassen sollte, wenn man über dieses Thema redet, und den vergisst man immer ein bisschen, ist dieser Nervus genitofemoralis, der auch im Rahmen einer Hernenoperation oder anderer gynäkologischer Operationen mit betroffen sein kann. Gut, das war es jetzt von meiner Seite. Da finden Sie meine E-Mail-Adresse, falls wir irgendwas schreiben wollen. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben natürlich und übergebe das Zepter an den Dozent Bodner. Und er wird uns jetzt wie immer spannendste Fälle präsentieren, weil er hat die meisten. Das ist ganz leicht.